Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Tirreno Adriatico, die Fahrt zwischen den Meeren vom Tirrenischen zum Adriatischen Meer, einmal quer durch Italien, ist beendet. Die Entscheidung fiel gestern im Einzelzeitfahren in San Benedetto an der Adria-Küste. Und bei uns ist unser Radsport-Experte Lukas Kruse, der sich das Ganze ganz genau angeguckt hat. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Wer hat denn gestern das Zeitfahren gewonnen? Wer hat sich als schnellster Einzelzeitfahrer hervorgetan?
Ja, wenig überraschend am Ende. Rowan Dennis vom BMC-Team ganz vorne ist schon sein dritter Sieg in dieser Saison und alle drei hat er im Einzelzeitfahren geholt. Ist unter anderem schon australischer Meister geworden in dieser Disziplin und hat auch bei der Abu Dhabi Tour das Einzelzeitfahren gewonnen. Also gute Saison von ihm bislang und eben, wie gesagt, wenn es ums Einzelzeitfahren geht, geht da wenig über ihn. Ansonsten die Konkurrenz auch gar nicht so schlecht. Jos van Emden, auch ein exzellenter Zeitfahrer, unter anderem Europameister, 4 Sekunden hinter ihm auf Platz 2. Jonathan Castroviejo mittlerweile für Team Sky unterwegs, 8 Sekunden hinter dem Sieger auf 3. Mats Pedersen von Trek-Segafredo Fedeo 4. auch 8 Sekunden und auf Rang 5. Gianni Moscon, auch ganz interessant, den kennt man ja als so ein bisschen die Lokomotive in Team Sky, bei Klassikern gut unterwegs, jetzt kann der auch noch Zeit fahren, also eine ganz starke Allrounder, Allzweckwaffe da im Team Sky unterwegs, die sich da gerade entwickelt. Und Moscon ist noch relativ jung, mit 23 Jahren, also 5. hier im Einzelzeitfahren. Vielleicht so eine kleine Überraschung, dass der wirklich so stark ist.
Und dann müssen wir nochmal auf die Zeit von Rowan Dennis gucken. Also der ist ja, dieser Kurs dort in San Benedetto ist ja ein Kurs, der seit 2015 immer im gleichen Setup gefahren wird als Entscheidung bei der Tirreno Adriatico. Und Rowan Dennis, der hat jetzt die zweit- und die drittschnellste jemals gefahrene Zeit in diesem Rahmen auf dieser Strecke geholt. Es gibt nur einen, der schneller war als er, Fabian Cancellara. Das ist ja auch eine Zeitfahrlegende, mittlerweile ja nicht mehr aktiv.
Ja, genau, aber er war nah dran, Rowan Dennis, sich dort auch noch diesen Rekord zu holen quasi. Jetzt hat er zumindest die Zeit aus dem Vorjahr unterboten. Um 4 Sekunden waren es, glaube ich, die er jetzt schneller war als im Vorjahr. Vielleicht gelingt es ihm ja. Ist ja eigentlich eine ganz interessante Sache, dass wir hier bei diesem Zeitfahren immer die gleiche Strecke haben und dass damit auch so ein bisschen vergleichbar ist, die Zeiten aus den unterschiedlichen Jahren. Finde ich eigentlich eine gar nicht so schlechte Angelegenheit, dass man da mal so ein bisschen Vergleichbarkeit hat. Das hat man ja sonst relativ selten, weil die Strecken immer irgendwo ein bisschen anders waren. Straßen werden verändert. Hier bleibt das alles relativ gleich. Und ja, für Rowan Dennis vielleicht noch ein kleiner Ansporn, sich irgendwann mal die schnellste Zeit auf diesem Parcours zu holen. Aber dass er eben die zweit- und drittschnellste Zeit hat, zeigt eigentlich, dass er auf diesem Terrain und eben in dieser Disziplin und gerade auf dieser Strecke wirklich einer der stärksten ist und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren sollte er antreten, immer noch gute Chancen hat, hier zu gewinnen. Er ist ja erst 27, hat also noch ein bisschen Zeit, hier diesen Rekord vielleicht noch zu holen.
Und Streckenkenntnis macht dann natürlich auch einiges aus. Wenn man die schnellen Ecken kennt, die Ideallinie kennt, dann kann man natürlich dann auch seine eigenen Zeiten noch weiter in die Höhe schrauben. Das sind natürlich Dimensionen, von denen Toni Martin aktuell in Sachen Zeitfahren nur träumen kann.
Ja, 22. Rang für ihn am Ende, 27 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger, das ist eine wirklich bittere Sache. Ich glaube, dass er weit hinter seinen eigenen Erwartungen und natürlich auch hinter den Erwartungen der Öffentlichkeit hinterherhinkt. Natürlich sind die Ansprüche vielleicht nicht immer ganz fair, die man dann gegenüber einem ehemaligen Zeltfahrweltmeister hat, aber eigentlich, glaube ich, erwartet er einfach von sich selbst die wenigen Chancen, die er eben im Einzelzeitfahren im Jahr hat, dann auch zu nutzen. Nun weiß man, dass er die kurzen Zeitfahren nicht so mag wie die langen, aber 27 Sekunden ist trotzdem eine ganze Menge Holz, die er sich da auf der Strecke eingehandelt hat. Bester Deutscher ist er auch nicht geworden, ein Platz vor ihm noch Lennart Kemner, bei dem freut man sich über so ein positives Ergebnis, also über ein fast Top-20-Ergebnis bei der Konkurrenz ein bisschen mehr, würde ich sagen, denn der ist halt noch relativ jung, gilt ja als so ein bisschen die neue Hoffnung mit 21, wie gesagt, ist man da über ein Ergebnis noch ein bisschen erfreuter als bei Toni Martin, von dem man halt wirklich einfach ein bisschen mehr erwartet aufgrund seiner vielen Erfolge der letzten Jahre.
Und jetzt gucken wir auf die Gesamtwertung und vor allen Dingen auf den Gesamtsieger, auf Michael Kwiatkowski von Team Sky. Der hat sich nämlich diese 53. Austragung von Tirreno Adriatico gesichert. Der Pole eigentlich gar nicht unbedingt als Spitzenklassementfahrer vorgesehen bei der Etappe, denn er hatte ja durchaus namhafte Teamkollegen mit am Start. Chris Froome, Geraint Thomas, die man jetzt eher vorne gesehen hat, aber Kwiatkowski hat sich durchgesetzt.
ja, der profitierte oder musste in die Bresche springen, weil Geraint Thomas, der eigentliche Kapitän, so ein bisschen mit technischen Problemen zu tun hatte. Ich glaube, auf 2 oder 3 Etappen musste er vom Rad steigen und sich ein neues geben lassen, weil eben irgendwas nicht funktioniert hat. Chris Froome, noch ein Schatten seiner selbst, ist am Ende in der Gesamtwertung 13 Minuten 31 zurück. Ich habe jetzt in den letzten Tagen oft genug über ihn gesprochen. Das können wir uns an dieser Stelle mal sparen. Und somit war es dann Michael Kwiatkowski, der auch in dieser Saison schon in sehr, sehr guter Form zu sein scheint. Auch gerade, was jetzt die kommenden Klassiker, wie zum Beispiel am Wochenende Mailand-Sanremo angeht, hat er da seine Visitenkarte schon ordentlich in den Raum geworfen. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Die Algarve-Rundfahrt, dort hat er eine Etappe gewonnen, sogar 2 Etappen und die Gesamtwertung gewonnen und jetzt eben auch noch Tirreno-Adriatico. Der ist wirklich stark, hat sich am Ende, es waren ja nur 4 Sekunden vor diesem Zeitfahren, dann am Ende doch relativ souverän durchgesetzt, ist selber 12. geworden mit 20 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger und der härteste Widersacher, Damiano Caruso, nur 37. hat am Ende nochmal 20 Sekunden auf Kwiatkowski verloren. Am Ende also ein ja einigermaßen souveräner Sieg mit 24 Sekunden Vorsprung für Kwiatkowski. Und wie gesagt, gerade jetzt, was die Ardennen-Klassiker angeht oder auch Mailand-Sanremo am Wochenende, ist mit Kwiatkowski in der Form auf jeden Fall zu rechnen.
Gerade Mailand-Sanremo, da ist er der Titelverteidiger und da kann er dann diese neu gewonnene Teufelsgabel, die er ja für den Sieg bei Tirreno Adriatico gekriegt hat, also diesen Dreizack, den kann er da vielleicht auch nochmal wieder reinspießen.
Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass er es mit normalen Mitteln versucht und dann nicht seine Gegner mit irgendwelchen Hilfsmitteln da vom Rad stößt. Aber ich denke, es ist durchaus ein großer Antrieb für ihn zu wissen, ich habe gerade ein Rennen gewonnen unter der Woche und stehe jetzt am Wochenende als Titelverteidiger am Start. Ich glaube, eine breitere Brust hätte man ihm gar nicht geben können für dieses Rennen. Das wird die Konkurrenz auf jeden Fall das Fürchten lernen. Die werden sehr, sehr aufmerksam sein. Man muss natürlich gucken, wie man jetzt damit umgeht. Er hat jetzt natürlich bei Tirreno Adriatico auch davon profitiert, dass er eben nicht der Kapitän war und nicht das Hauptaugenmerk auf ihm lag. Jetzt wird es bei Mailand Sanremo aber so sein, dass er eben der Titelverteidiger und in herausstechender Form ist und da werden alle auf ihn gucken und das ist dann vielleicht für seine Konkurrenten, die normalerweise die Beäugten sind, dann wieder einfacher. Ich denke da zum Beispiel an Peter Sagan oder Greg van Avermaet vielleicht auch, die dann vielleicht ein bisschen entlastet werden, weil eben der Schein Scheinwerfer doch eher auf Michael Kwiatkowski liegt.
Aber nicht nur der Scheinwerfer der Öffentlichkeit, sondern auch der Fokus des eigenen Teams, die werden dann nämlich für ihn fahren müssen, von vornherein. Da ist alles klar, da gibt es keine Ausreden.
Nein, auf jeden Fall. Und da muss er dann eben auch liefern. Er hat in den letzten Jahren ja fast alles gewonnen. Wir können nochmal drauf gucken. Amstel Goldrennen 2015, die Klassiker San Sebastian 2017, die Strade Bianche schon 2-mal, nämlich 2014 und 17, Mailand Sanremo, er war schon Weltmeister. Aber zwischendurch hat er immer wieder so kleine Tiefphasen gehabt. Und jetzt kann er eben mal zeigen, dass er das bestätigen kann, die großartige Form, dass er Konstanz noch mit reinbringt. Dann ist er auf jeden Fall einer der stärksten Allrounder des Feldes. Ist dann auch seine Zeitfahrleistungen sind ganz gut. Er kann ganz gut sprinten, ist ein herausragender Pancheur, auch im Hochgebirge nicht schlecht. Also was Allrounder angeht, ist er neben Peter Sagan, glaube ich, einer der stärksten Fahrer, die das Feld zu bieten hat. Und wenn er jetzt noch Konstanz als seine weitere Stärke mit ausweisen kann, dann könnte er auch in den nächsten Jahren vielleicht Peter Sagan etwas gefährlicher werden bei einigen Rennen oder vielleicht sogar auf kleinere Rundfahrten gehen und sich dort die Kapitänsrolle sichern. Also ein großartiger Fahrer und jetzt muss er eben liefern und zeigen, dass ihm dieses Vertrauen auch zurecht geschenkt wird.
Und wir werden natürlich drüber berichten. Mailand Sanremo am Samstag wird das Ganze ausgefahren. Das ist ja eine unheimliche Tortur, die da auf die Fahrer jedes Jahr im Frühjahr dann zukommt. 300 Kilometer sind das.
Ja, ist halt einfach ein großartiges Rennen, ein großartiger Klassiker, zählt auch nicht umsonst zu den Monumenten, sieht eigentlich relativ einfach aus, das Profil, aber gerade hinten raus kommen halt einige Wellen, die Cipressa zum Beispiel, der Poggio di Sanremo dann als letzter Anstieg, also da trennt sich dann immer die Spreu vom Weizen, auch Marcel Kittel wird zum Beispiel dieses Jahr an den Start gehen, aber diese 291 Kilometer sind hinten raus halt sehr schwer und deshalb kaum vorstellbar, dass aus deutscher Sicht der Marcel Kittel da gewinnt, der ja doch eher ein klassischer Sprinter ist. Da gibt es dann doch eher andere Fahrer, wie zum Beispiel, ich habe habe es angesprochen, Kwiatkowski oder Sagan, auch Alexander Kristoff, die da eher zum Favoritenkreis zu zählen sind. Michael Matthews fällt mir da zum Beispiel auch noch ein, als Marcel Kittel zum Beispiel. Aber wir lassen uns natürlich auch gern eines Besseren belehren.
Definitiv. Montag werden wir drüber berichten hier bei uns auf meinsportradio.de und am Samstag und am Wochenende allgemein, da gibt es nicht nur die Primavera, da gibt es auch noch Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Schachboxen am Freitagabend ab 20 Uhr, Intellectual Fight Club Nummer 10 aus Berlin und am Sonntag dann das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Russland, auch das live bei uns hier auf meinsportradio.de und am Montag dann die Zusammenfassung der Primavera, ebenfalls hier bei uns auf meinsportradio.de als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS. Danke, Lukas.
Bitteschön.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.